Willkommen zu einer neuen Folge von Eine Baustelle weniger, effizientes Marketing für nachhaltigen Erfolg. Heute tauchen wir in ein, wie ich finde, richtig spannendes Thema ein, und zwar wie künstliche Intelligenz die Kundenkommunikation revolutionieren kann. Und dafür habe ich meinen absoluten Experten eingeladen, den Maurice Beaumont, einer der Geschäftsführer der Inno KI GmbH. Und die Inno KI GmbH ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, KI in Unternehmen zu integrieren, um Kundenanfragen effizienter und smarter zu beantworten. Und das ist jetzt egal, ob es im Bereich Support, Beratung, Prozesse generell ist. Mit KI lassen sich einfach viele Aufgaben automatisieren und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit steigern. Aber wie weit ist die Technologie wirklich? Kann eine KI tatsächlich eine sinnvolle Kundenkommunikation übernehmen? Und wo sind vielleicht auch die Grenzen? Genau darüber sprechen wir heute. Maurice wird uns zeigen, was mit KI heute schon möglich ist, welche Fehler man bei der Implementierung vermeiden sollte und wie Unternehmen KI gezielt nutzen können, um Prozesse zu optimieren. Also, gleich nach dem Intro geht's los. Maurice, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du? Was macht ihr mit der Inno KI GmbH? Und leg mal los.
Yes, ja, mein Name ist Maurice, ich bin 28, komme auch aus Oldenburg ursprünglich, aber mich hat es dann doch irgendwie in das verträumte Fechter verschlagen. Ich habe eigentlich ein duales Studium gemacht bei EWE in Oldenburg zum Wirtschaftsingenieur und die Uni war in Diepholz, deswegen bin ich irgendwie hier in der Region gelandet. 2019 fertig geworden und dann direkt selbstständig gemacht mit einem Kollegen zusammen mit Timo. Wir haben zusammen Moin Media gegründet, das ist auch eine Marketingagentur. Sitzt auch hier in Fechter mit 20 Leuten. Ja, und soll ich auch direkt erzählen, wie ich zum Thema KI gekommen bin, wenn ich schon drin bin?
Sehr gerne, sehr gerne.
Genau, und wir haben gemerkt, 2022, als ChatGPT rausgekommen ist, das ist ein Brett. Also ich hatte vorher schon mal hier und da ein bisschen was gehört. Oder zum Beispiel von Google diese Demo 2018, wie da irgendwie die KI für mich beim Friseur anruft und einen Termin macht. Das habe ich irgendwie schon auch vorher mitgekriegt. Aber so richtig, dann wirklich auch mit ChatGPT, wie ja alle anderen irgendwie auch. Und da haben wir gemerkt, das wird wahrscheinlich unser Marketing-Geschäftsmodell schon doll beeinflussen und wir müssen da so nah dran sein an der ganzen KI-Entwicklung wie möglich. Hab dann auch so einen Machine-Learning-Kurs absolviert, der war wirklich trocken, weil am Ende ist es wirklich Mathematik dahinter. Also da den habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil ich dachte, das hilft mir jetzt auch nicht mehr, das wirklich zu verstehen, weil ich will jetzt kein eigenes LLM bauen oder so, sondern lieber gucken, wie ich es anwenden kann und wie wir coole Use Cases schaffen können, damit Unternehmen halt KI nutzen können. Ja, und seitdem dran, kriege ich viel mit aus der ganzen KI-Bubble über LinkedIn ein bisschen, noch mehr, also viel, viel mehr über X, also über Twitter. Da spielt wirklich die Musik, was so Neuerungen angeht. Und beschäftige mich seitdem eigentlich ziemlich viel mit KI. Seit diesem Jahr komplett nur noch, weniger mit den Marketing-Themen, mehr, wie wir halt KI in die Agentur bekommen können, in die Prozesse. Und wir haben dann letztes Jahr parallel die Schwesterfirma gegründet, die Inno KI GmbH, wo wir wirklich gucken, wie können wir KI in die Unternehmen bringen. Und da haben wir so zwei Bereiche, sage ich mal. Der eine Bereich ist eher Consulting-Beratungsbereich, dass wir in die Unternehmen gehen, den Ist-Prozess aufnehmen, dann den Soll-Prozess modellieren und dann halt schauen in diesem Soll-Prozess, wo können wir irgendwie KI nutzen. An welchen Stellen macht es gar keinen Sinn, das irgendwie reinzudrücken, weil irgendwie KI zu nutzen, nur um KI zu nutzen, bringt auch nichts. Ja, das ist so das eine Feld, dass wir wirklich gucken, wie wir dann Automatisierung auf KI basiert bauen können für die Unternehmen, um denen da wirklich irgendwie Entlastungen zu schaffen. Und auf der anderen Seite bauen wir auch eigene Software. Also InnoChat ist eine Software, ein Chatbot für Websites. Ich kann meine Website scannen, packe den auf meine Website und dann kann er eben mit meinen Kunden interagieren. Oder das andere ist InnoGPT, ist quasi, wir haben ChatGPT nachgebaut und das Ganze datenschutzkonform gemacht.
Genau, ja. Da gehen wir später auch nochmal tiefer rein in die beiden Tools. Da kannst du gerne nochmal mehr erzählen, aber Du hast es schon eingeleitet und hast so ein bisschen so erzählt, so wie du zum Thema gekommen bist und wo du auch gesagt hast, ja, und dann, ich kann mich auch noch an dieses Beispiel von Google erinnern, wo dieser, dieses Video da so ja, viral gegangen ist, sag ich mal, wo dieser Assistent halt Termin gebucht hat und so weiter. Und das war,
ja,
was hast du gesagt, 2017
glaub,
oder wann war das?
2018, meine ich, auf so einer Google.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall echt schon länger her. Ja.
Ja.
Es ist auf jeden Fall echt schon länger her. Und wo man, also auch ich habe damals gedacht, boah, Alter, das ist aber krass. Also das war so abgefahren und echt, dass man, also mir ging es so, ich habe daran gezweifelt, dass das echt ist. Ich habe gesagt, das kann gar nicht,
jeder
oder?
Hat gesagt, das muss fake sein. Also ja.
Ja. Genau, so. Und genau, und dann wurde es irgendwie durch ChatGPT so richtig anfassbar. Also, wir sind ja schon länger eigentlich umgeben von ganz viel KI-Implementierung und Tools und so weiter, wo uns das eigentlich gar nicht bewusst ist. Also ganz viel Algorithmen und so weiter. So, und dann wurde das Ganze so richtig anfassbar durch ChatGPT. Also es ging mir genauso und ich glaube, so in unserer Marketingwelt, in dieser Marketing-Bubble, da geht ja generell an diesem Thema eigentlich gar nichts mehr vorbei, so, ne?
Ja.
Was war denn aber nochmal der Moment, weil du es auch gesagt hast, ah, okay, ich glaube, das wird auch unsere Arbeit im Marketing verändern. An welcher Stelle hast du es genau gemerkt? Und, sehr spannende Frage, finde ich, was haben auch zum Beispiel vielleicht deine Mitarbeiter gesagt oder gedacht? Mhm. Weißt du? Also, weil ganz häufig ist es ja vielleicht auch so, dass dann eine Angst mitspielt. So, oh Mist, was ist jetzt mit meinem Job? Werde ich überhaupt noch benötigt? Vielleicht, ja, magst du dazu mal ein bisschen was sagen?
Ja, also der Moment, wo Text quasi rausgekommen ist, das war schon cool. Da dachte ich, okay, das sollten wir auf jeden Fall nutzen, gerade für SEO-Texte und für alle anderen textbasierten Sachen, Captions etc. Und der Moment, wo es dann wirklich richtig, wo ich gedacht habe, das war, wo die Sora vorgestellt haben, also OpenAI oder die ganzen Videomodelle, weil ich da dachte, das ist wirklich, eigentlich musst du ja mit der Kamera hin und das ganze B-Roll filmen oder Stockmaterial verwenden und so und jetzt kannst du Text-to-Video machen, also da, das war nochmal so ein zweiter Tipping-Point, wo ich gedacht habe, oh, das wäre jetzt wirklich krass, wenn das gut funktioniert und mittlerweile funktioniert es ja auch echt gut, Videos schon zu generieren, das ist ja echt krass, was da, was da so auf den Markt kommt. Und unsere Leute hier waren, glaube ich, auch mehr excited. Also wir haben ein relativ junges Team und wir haben es natürlich schon irgendwie reingetragen mit voller Überzeugung und wie geil das ist, weil das ja auch irgendwie Arbeit abnimmt, die man ja vielleicht auch nicht so gerne macht. Das heißt, da hatten wir relativ wenig Ängste. Aber ich vermute, weil wir halt auch vorangegangen sind und gesagt haben, wir wollen das jetzt machen und müssen alles nutzen. Mhm. Weil wenn wir das nicht machen, dann gibt es uns in 10 Jahren nicht mehr. Das heißt, da war eigentlich relativ wenig Angst, sondern alle waren schon irgendwie, hatten Bock auf das Thema und wollten es auch selber dann ausprobieren. Aber bis es wirklich in den Prozessen drin ist, das dauert natürlich einen Moment, ne? Alle sind natürlich excited und haben Bock drauf. Aber das so richtig zu nutzen, so am besten als Startseite die KI drauf zu haben im Browser, das dauert natürlich einen Moment.
Mhm. Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass das bei, ich sag mal jetzt, Branchen, die jetzt nicht tagtäglich irgendwie so wie wir in dieser Bubble drin sind, dass es tatsächlich auch noch ein Stück weiter weg ist, ne? Also überhaupt so die Nutzung von KI, also haben jetzt alle irgendwie gehört und alles ist irgendwie möglich, also das hat irgendwie jeder mitbekommen, aber es dann selber irgendwie einzusetzen, da ist, glaube ich, doch noch eine recht große Lücke vorhanden. Ja. Und in diese Lücke wollt ihr ja auch reingehen. Also ihr habt da ja auch so ein paar Lösungen, du hast es jetzt schon angesprochen, InnoChat, wie ich finde, eine super geile Lösung und auch etwas, was wir aktiv unseren Kunden jetzt schon sozusagen vorschlagen, weil es einfach super viele geile Anwendungsmöglichkeiten gibt. Und lass uns doch da mal lass uns da doch mal ein bisschen konkret werden und reingehen so. Also was ist InnoChat zum Beispiel? Was kann das? Wie kann ich das einsetzen?
InnoChat kannst du eigentlich auf jeder Website einsetzen oder sogar intern, aber ich bleibe mal erstmal beim externen Use Case mit Kunden. Also intern hast du ja wahrscheinlich irgendwelche anderen Assistenten, die das Team nutzt, also würde auch gehen, aber es ist schon der Haupt-Use Case für extern auf der Website einsetzen. Und wenn du dann clusterst zwischen B2B und B2C, würde ich sogar sagen eher B2C. Zum einen, weil da einfach natürlich deutlich mehr Traffic auf Websites ist vom B2C-Bereich und deutlich mehr einfache Anfragen kommen. Beispielsweise hatten wir es im Weihnachtsgeschäft getestet mit einem Kunden, das ist ein E-Commercer, der einen Online-Shop produziert Poster, und die haben natürlich zum Weihnachtsgeschäft, wie alle anderen Online-Shops auch, die häufigste Anfrage ist, wo ist mein Paket? Und das ist irgendwie 50-60% aller Anfragen ist, wo ist mein Paket, meine Bestellung ist noch nicht da, was kann ich tun? Also diese einfachen Fragen. Und da haben wir InnoChat an deren Shopify-Store angebunden, dass er sozusagen Zugriff hat auf die Bestelldaten, nicht auf die personenbezogenen Daten, wirklich nur auf irgendwie Bestellnummer und Sendungsverfolgung. Und wenn dann ein Kunde gefragt hat, okay, wo ist mein Paket, hat er gefragt, jo, gib mal eben eine Bestellbestätigung, dann kann ich mal nachschauen, und hat dann quasi in Shopify einmal hinten rum geguckt und die Sendungsverfolgung und den Status rausgegeben. Also das da ein konkreter Use Case, wo es ganz gut funktioniert hat. Im B2B haben wir es natürlich auch oft bei vielen Kunden drauf, da wird es noch nicht so doll genutzt. Einfach weil wahrscheinlich B2B, die Leute wollen Vertriebler am Ohr haben und irgendwie nicht mit dem Chatbot chatten, sondern halt wirklich mal irgendwie sich vor Ort hinsetzen. Das auch bei uns in der Agentur und so, da kommen noch nicht so viele Anfragen über den Chatbot, aber das ist halt auch reines B2B-Geschäft. Und da habe ich das Gefühl, da wird dann noch nicht so viel genutzt, aber B2C auf jeden Fall schon.
Also klarer Anwendungsfall oder einfach Anwendungsfall wirklich dann gerade Kundenservice, ne? Was ja, ja auch wirklich ein totaler Mehrwert ist, ne? Also wie du schon gesagt hast, jetzt mit an dem Beispiel mit dem Paket, ne, wo ist mein Paket, und also der Nutzer geht auf die Seite und kriegt dann auch noch direkt eine Antwort, also wie geil ist das bitte? Ja. Und also einmal aus Kundensicht, wie geil ist das? Und dann aber auch, was für eine Entlastung ist das für den Anbietenden sozusagen? Also er kann geilen Service liefern, ohne dass er selber dabei die ganze Zeit irgendwie am Rechner sitzen muss oder am Telefon sitzen muss, die Sachen selber raussuchen muss. Das passiert ja alles innerhalb von Sekunden, richtig?
Ja. Also ja, das ist zumindest die Wunschvorstellung. Also natürlich gibt es immer Edge-Cases, wo dann der Bot irgendwie nicht weiterkommt, weil er da so eine spezielle Frage oder was auch noch nicht gut klappt, sind Retouren. Das hatten wir probiert reinzubauen, das war aber nicht so easy, weil der Nutzer quasi dann ein Bild hochladen muss, die KI muss entscheiden, ist das jetzt eine Retour oder nicht. Das haben wir noch nicht drin. Aber klar, die einfachen Cases kann der im Kunden-Self-Service einfach, kann der Kunde sich selber quasi beantworten, ohne dass für Manpower vom Unternehmen irgendwie beansprucht werden muss. Das ist schon eine große Entlastung. Also gerade E-Commerce im Weihnachtsgeschäft, da hilft es auf jeden Fall ungemein.
Ja, finde ich sehr spannend. Und also Kundenservice wäre die eine Geschichte. Das habe ich letztens noch, also das hast du auch gerade schon gesagt, so ja, man könnte es ja auch intern nutzen. Also so eine Art, ich sag mal, vielleicht auch Wissensdatenbank. Also wenn du einen neuen Mitarbeiter zum Beispiel hast, dann hat er im besten Fall natürlich auch irgendwie ein Onboarding. Aber darüber hinaus wäre es ja auch cool, wenn ich halt, wenn ich sowas wie ein Intranet oder irgendwie was aufgebaut habe oder was auch immer, und meine Mitarbeiter dort dann halt auch bestimmte Fragen immer wieder stellen können. Also ohne, dass ich dann selber als Führungskraft, als Geschäftsleitung oder sonst was selber vor Ort sein muss, sondern ich habe diese Antworten einmal sozusagen in das System reingebracht und es ist für alle immer ständig verfügbar. Habe ich sowas auch schon umgesetzt oder?
Nee, so direkt noch nicht. Wir haben natürlich schon ein, zwei Anfragen, aber das dauert halt immer, bis ein Kunde sich dann entscheidet, machen wir. Mhm. Also es ist schon ein relativ langer Sales-Zyklus, gerade im Enterprise-Bereich.
Aber ist eine denkbare Anwendung, oder?
Ja, absolut. Du kannst ihn auch im Intranet halt einsetzen und den Chatbot-Bubble einbinden oder halt als iFrame. Also das geht auf jeden Fall beides. Du kannst auch Anleitungen reinfeuern. Ich würde halt an sich bei einer KI nicht zu viele verschiedene Sachen in einen Chatbot gießen, weil dann halluziniert halt irgendwann. Das heißt, ich würde schon versuchen, nach Kategorien zu clustern, sag ich mal, einen IT-Bot sozusagen zu haben. Wenn jemand Windows-Probleme hat, kann er da fragen. Oder ja, einen für Onboardings oder wie ich meinen Urlaub einreiche. Also es kann ja intern schon viel im administrativen Bereich irgendwie entlasten.
Okay. Was gibt es noch für Anwendungsmöglichkeiten oder Probleme, die durch so ein Bot gelöst werden könnten?
Das war natürlich auf einer Website immer der Fall, ist Vertrieb, also dass er wirklich unterstützt, Leads zu kriegen. Und da haben wir auch eine ganz coole Funktion eingebaut, weil du hast ja viel bei Chatbots, dass dann irgendwann in dem Bot sozusagen ein Formular aufploppt. Und bei uns wollten wir das ein bisschen natürlicher in der Konversation machen, dass dann nicht irgendwann sagt, okay, füll mal hier deine Daten aus, weil das ist wieder irgendwie so förmlich, das machen die Leute auch nicht gerne, wie genauso wie die irgendwie nicht in ein Formular ihre E-Mail-Adresse eintippen wollen. Und haben wir gesagt, wir wollen es im Chat machen. Also der Nutzer so einfach in den Chat, wie es einem Mitarbeiter schreiben würde oder einem Kundensupport-Mitarbeiter schreiben würde, einfach seine Daten reinhauen, Maurice, E-Mail-Adresse, Telefon, was ich auch geben möchte. Und dann speichert er den Lead quasi hintenrum ab und ich kriege dann als InnoChat-Nutzer eine Mail, dass da ein Lead reingekommen ist. Also er kann auch sogar als Leitvertriebler, sage ich es mal, genutzt werden. Also für einfachere Sachen oder um den Kunden so ein bisschen aufzuwärmen. Haben wir auch auf der Moin Media Website den Fall, dass ein Kunde irgendwie gesagt hat, jo, ich sitze hier in der Stadt und will irgendwie ein bisschen präsenter werden lokal, was kann ich da tun? Da hat der Bot quasi vorgeschlagen, ja, lokales SEO macht doch vielleicht Sinn. Und dann hatte ich so eine Konversation, das war ganz cool anzugucken dann in der History. Mhm. Und dann am Ende hat er quasi gesagt, jo, soll mal schnacken so, dann gib mal deine Kontaktdaten. Die eingetippt, der Kollege ist hingefahren. Also da auch im B2B geht's, aber das ist deutlich seltener, finde ich, dass da irgendwie klappt. Aber Vertrieb ist auf jeden Fall auch ein Use Case. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, wir haben einen Kunden, der hat Google Ads geschaltet auf eine Landingpage, wo er eine Cloud-Backup-Software verkaufen möchte. Und da hatte er bis dato ein Formular, E-Mail-Adresse eintippen und wir senden dir den Preiskalkulator zu. Das war dann eine Excel, was die Kunden bekommen haben. Und da war die Conversion Rate echt schlecht. Und dann hat er gedacht, können wir nicht mal InnoChatter drauf packen? Und dann haben wir gedacht, okay, ja, können wir testen. Wir glauben also nicht, dass das klappt, aber wir können es auf jeden Fall testen. Und dann hat er den selber auch gepromptet, die ganze Berechnung hinterlegt, dass der Bot quasi auch Step-by-Step abfragt, und wie viel Speicherplatz brauchst du und wie lange sollen wir das Backup vorhalten? Was für Systeme hast du schon? Und dann ist die Berechnungslogik hinterlegt worden und dann konnte der Bot quasi am Ende einmal ausrechnen, jo, liegt ungefähr bei 195 Euro, sollen wir dir mal das Angebot mal zusenden? Und dann waren die Nutzer viel bereiter, ihre Daten einzutippen. Also die Conversion Rate hat sich, muss ich lügen, verfünffacht ungefähr.
Okay.
Also das hatten wir nicht mit gerechnet. Und dann haben wir natürlich in den Chat nochmal schnell reinprogrammiert, dass der die Conversions an den Tag Manager zurückspielt, dass es auch bei Google getrackt werden kann. Und das läuft echt gut mittlerweile.
Okay, mega spannend. Ja.
Also ist schon Edge Use Case, aber irgendwie auch cool, dass das so da auch funktioniert.
Ja, absolut. Aber das zeigt auch, wie, also einmal fand ich auch spannend, weil du das auch gerade noch gesagt hast, ist vielleicht auch nicht jedem bewusst und dass wir das auch einmal eben aufzeigen. Es ist möglich, Analysen zu fahren im Anschluss. Also man sieht diese Chats sozusagen, die Nutzer mit dem Bot halt gemacht haben. Und man sieht dann auch, wo zum Beispiel, wenn es gehakt hat, sag ich mal, ne, wo der Bot vielleicht keine Antwort wusste oder irgendwie sowas oder eine Frage gekommen ist, die einfach ja noch nie gestellt wurde und dementsprechend hat er halt die Antwort nicht. Also das heißt, auch da kann man fortlaufend Analysen fahren und dann halt auch wieder optimieren, richtig?
Ja, genau. Also du hast da eine Chat-History, wo du alle Chats sehen kannst und auch, was die Leute so gefragt haben, ob die auch mal Blödsinn gefragt haben oder auch, ob der Bot mal Blödsinn ausgespuckt hat. Und dann kannst du immer gegensteuern und dann sozusagen die Frage rausziehen und einmal händisch hinzufügen, dass sie beim nächsten Mal korrekt beantwortet wird, dass er es dann auch wirklich weiß. Am Ende ist das wie Marketing, halt Try and Error, ne? Du musst immer was probieren, Daten sammeln, auswerten, verbessern. Also das ist da in dem Fall genauso. Wir haben auch viele Kunden, die viel Schiss haben, den auf die Website zu nehmen, weil der Kundenkontakt hat. Und was ist, wenn er was Falsches sagt? Das können wir halt nicht verhindern, weil es halt immer noch KI ist. Und deswegen musst du da am besten dann jeden Tag einmal reingucken und dann die falschen Fragen rausziehen. Aber das verwirkt ist immer nur ein kleiner Teil. Also vielleicht 5% der Fragen, wo er erstmal Quatsch raus, wenn überhaupt, wo er irgendwas erzählt, was vielleicht nicht ganz stimmt. Bei My Media hat er mal gesagt, da hat ein Kunde gefragt, so wie baut ihr eigentlich Online-Shops? Da hat er gesagt, mit Webflow, das machen wir dann nicht, natürlich nicht, die Online-Shops mit Webflow zu bauen, sondern mit Shopify. Und dann mussten wir die Frage am Ende hinzufügen, dass das beim nächsten Mal halt eben dann richtig hat.
Ja. Diese Angst, die kann ich wohl verstehen, ne? Also, dass falsche Antworten geliefert werden. Ja. Allerdings wäre jetzt mein Einwand direkt, das kann dir aber natürlich mit Mitarbeitern auch passieren, ne? Also das ist ja
klar.
Wie oft kommt auch das vor, dass da mal falsche Aussagen getätigt wurden? Vielleicht gerade bei Mitarbeitern, die auch irgendwie neu sind oder irgendwie sowas. Und kann halt auch passieren, ne? Also ich glaube, da sollte man diese Angst nicht zu hoch hängen, glaube ich.
Ja, denke ich auch nicht. Und am Ende, wenn du das dann ein, zwei Wochen mal verbessert hast, dann ist der schon ziemlich gut, dass da eigentlich nicht mehr viel durchrutscht. Also der wird ja auch mit jeder Frage dann immer besser. Was er natürlich noch nicht macht aktuell, ist, dass er lernt aus den Chats. Die Funktion aber bewusst noch nicht drin, weil wenn der Kunde irgendwas fragt, was gar nicht passt, dann soll er das eigentlich nicht abspeichern und dann auch wissen, weil da hauen auch schon viele Leute irgendwie Quatsch rein, was du halt nicht irgendwie speichern willst.
Ja.
Aber denkbar in Zukunft, dass wir das immer reinbauen, dass der Nutzer sagen kann, okay, die bitte speichern, weil das ist top.
Ja, und es ist ja, also ich finde so, früher waren ja so die Chats, also gerade wenn sie irgendwie, also wenn es normale Chatbots waren, das war ja dann irgendwie immer auch so eine echt holprige Konversation, um das mal freundlich auszudrücken. Das ist ja einfach nicht mehr so, ne? Also, oder würdest du das anders sehen? Also das,
die klassischen Chatbots, die sind ja eher so logik- und regelbasiert, dass ich sage, okay, wenn du das Stichwort findest, wenn das immer auftaucht, dann die Antwort ausgeben und die drei Optionen angeben. Und damit kannst du natürlich diese spezifischen Use Cases abdecken, aber wenn du da mehrere Use Cases abdecken willst, dann ist natürlich unendlich viel Arbeit, diese ganzen Handlungsstränge und Logikbäume wie reinzuzimmern. Und das kann man so machen, klappt in vielen Fällen auch gut. Zum Beispiel Intercom ist ja irgendwie Platz hier im Chatbot-Bereich. Die haben da schon ein gutes Help-Center, auch mit gutem Chatbot. Mittlerweile auch KI, der ist auch echt cool. Aber dieses Logikbasierte, das, ich glaube, die Leute gewöhnen sich immer dran, dass sie einfach schreiben wollen, weil es immer mehr KI-Chatbots kommen. Und wenn dann jemand noch irgendwie so einen logikbasierten Chatbot hat, dann werden die Leute auch irgendwann genervt sein, dass sie dann nicht zur richtigen Stelle kommen. Weil ich denke auch, ich klicke immer auf den Button, nächstes zum Mitarbeiter, sonstiges. Ich will da nicht durch dieses komische Klicky-Klacky-Modell. Ich will einfach sagen, was ich will. Das ist ja das Gleiche, wie wenn du bei Telekom anrufst und musst du durch so ein Warteschlangenfeld. Das willst du ja auch nicht. Du willst aber sagen, was du willst und dann da. Warum muss das denn beim Chatbot dann einfach gespiegelt sein, dass du dich auch durchklickst? Das ist ja irgendwie, macht doch keinen Spaß.
Ja, absolut, ne? Also ich finde auch, also wenn Chatbot dann einfach auch, dass er mir eine vernünftige Lösung präsentiert. Also ich habe da selber gar keinen Schmerz mit, wenn ich dann eine wirklich gute Lösung habe. Was ich faszinierend finde, ich weiß nicht, ob du damit auch schon mal in Berührung gekommen bist, das ist so das Thema Telefonieren mit Bots und mit einer KI. Also ganz viele haben gerade, glaube ich, oder also das, ich sehe es auf jeden Fall vermehrt, auch die Ads in diese Richtung, Cold Calling zum Beispiel mit AI und KI-Bots und so weiter. Also ich generell finde ich es einfach spannend, dass es auch das jetzt irgendwie so angegriffen wird, ist ja auch irgendwie ein logischer Schritt so, weil es ist ja eine ungeliebte Aufgabe, also für die meisten. Die ersten Modelle, die ich da so gesehen hatte und auch mal getestet habe, das war noch sehr, da war noch so eine sehr lange Verzögerung drin in den Antworten. Also das hat sich noch nicht ganz wie ein natürliches Gespräch angehört. Die Antworten, die waren okay, aber da war halt so eine Zeitverzögerung von, ein, zwei Sekunden und das macht es unnatürlich so. Und aber da bin ich auch sehr gespannt, wo es da in diese Richtung da noch weitergehen wird. Sodass man es wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr merkt, dass man mit einer KI.
Da sind die auch schon sehr weit. Also die haben die Latenz, ich glaube, die Latenz muss bei irgendwie 200 Millisekunden sein oder 250, damit der Mensch das nicht wahrnimmt, dass das so eine komische Versetzung ist. Und da sind die neuesten Modelle schon, also jetzt noch nicht irgendwie, dass die alle ausgerollt sind, aber die sind auf jeden Fall so weit, dass sie das so schnell verstehen und auch so schnell antworten können. 11 Labs ist zum Beispiel ein Anbieter, der ist sehr cool und der ist der andere, fällt mir gar nicht ein. Aber die sind auf jeden Fall schon relativ weit, was Voice angeht. Und was auch cool ist, da gibt es auch einen Anbieter für, habe ich den Namen jetzt gerade auch nicht parat, aber der kann die erkennen, wie ich gerade drauf bin. Der kann anhand der Stimme erkennen, ob ich irgendwie excited bin oder ein bisschen traurig. Und dann hat er so ein Wahrscheinlichkeitslevel, welche Stimmung der Nutzer gerade hat und kann auch in der Stimmfarbe dann oder in der Stimmung antworten und sich darauf einstellen auf den Raster. Und das wirklich in Echtzeit, dass du es nicht merkst.
Ja,
die sind jetzt halt viel auf Englisch aktuell, noch nicht so auf Deutsch, aber das schätze ich doch noch ein paar Monate und dann haben wir da auch die ersten. Und da hoffe ich echt, dass das einfach alle Unternehmen direkt nutzen, die zumindest so diesen Customer Self-Service per Telefon haben, dass die einfach da eine KI hinklemmen, die gleichen Funktionen am System machen kann, wie ein Mitarbeiter, der da sitzt. Vielleicht ja auch nichts Finanzielles, erstmal nur die Basics, Adressänderungen oder was weiß ich was. Ich glaube, das wird auf jeden Fall viel Nerven ersparen auf der ganzen Welt.
Auf beiden Seiten auch tatsächlich, ne?
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Also ich meine, wie oft hat man das vielleicht selber, dass, oder es kennen bestimmt so viele, dann hängst du da in irgendeinem Kundenservice drin und auf der anderen Seite ist jemand, der eigentlich selber auch überhaupt keinen Bock hat. Und irgendwie gefühlt auch nur genervt ist, weil er sich vielleicht den ganzen Tag auch nur echt die übelsten Sachen anhören muss.
Ja.
Ist vielleicht nicht der geilste Job der Welt dann so, ne? Und dementsprechend vielleicht auch die Performance nicht so gut ist da, ne? Also könnte für beide Seiten hilfreich sein. Und da ist dann vielleicht aber auch wieder dann die Frage, wie sehr ist dann der Mensch da an der Stelle noch notwendig, ne? Also ich würde vermuten, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass der Mensch mehr noch so ein Kontrollmedium ist. Also, der am Ende dann doch nochmal drüber guckt. Aber für so ganz einfache Aufgaben, wiederkehrende Aufgaben, dass das wirklich sehr gut auch von der Maschine dann halt übernommen werden kann. Wie ist da so deine Prognose? Wie würdest du das sehen?
Ja, ich glaube auch, wenn wir jetzt beim Callcenter-Beispiel bleiben, die Callcenter-Mitarbeiter, die müssen ja auch mega oft zum Supervisor und fragen, darf ich das jetzt so machen? Wahrscheinlich kann auch die KI das Gespräch im ersten Step annehmen und dann gibt es dann mehr Supervisor, dass die das schneller alles durchfeuern können, die ganzen Anfragen, dass die dann so eine Kontrollebene haben. Natürlich brauchst du ja nicht in der Masse Callcenter-Mitarbeiter mehr, sondern halt deutlich weniger. Die müssen sich da was anderes suchen. Also es gibt Prognosen auch, Reports von der WHO, oder eine andere Organisation, so ein Future of Jobs Report heißt der. Und da sagen die, auf 9 Millionen Stellen, die verloren gehen, kommen 11 Millionen neue Stellen. Also dass das Delta schon noch positiv ist von den Jobs, die wahrscheinlich dazukommen durch KI. Und was ich selber glaube, ist, dass Menschen weiterhin die Unternehmen erfolgreich machen werden. Aber so der Durchschnitt, also wenn ein Mitarbeiter durchschnittlich ist, dann wird von dem wahrscheinlich viel KI abnehmen können, weil die KI wird extrem überdurchschnittlich sein, aber dann wahrscheinlich nicht in der Breite, sondern in kleinen nischigen Bereichen. Das Unternehmen dann halt für nischigere Themen so virtuelle Coworker haben, die dann einfach kleinere Aufgaben übernehmen, aber dann die richtig gut machen und kannst du von denen wahrscheinlich auch ein paar mehr irgendwie haben, sodass der durchschnittliche Mitarbeiter zu kämpfen haben werden, wenn die nicht am Ball bleiben und versuchen, das
glaube ich auch
zu nutzen. Also es klingt hart, aber so wird es wahrscheinlich kommen.
Ja, das glaube ich auch, ja. Ich finde auch da, das betrifft auch vor allem, weil das jetzt so die Welt ist, die am schnellsten irgendwie damit in Berührung kommt, die Marketingwelt, glaube ich. Also weil Durchschnitt, wie du es gesagt hast, kann KI eigentlich schon. Also da,
Oder Routineaufgaben, auf die ja an sich auch keiner Lust hat, die
absolut
Zeit fressen, die werden ja auch als erstes wegfallen. Und das ist ja wahrscheinlich erstmal gut für alle, weil da hat ja auch keiner Lust drauf. Alle haben den Schreibtisch voll mit Arbeit. Wenn das wegfällt, dann wäre es ja auch erstmal eine Bereicherung für alle.
Ja, definitiv, absolut. Jetzt haben wir schon ganz viel über InnoChat gesprochen, aber ihr habt ja noch eine zweite Lösung, InnoGPT. Und lass uns da nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Also du hast es auch in der Einleitung schon mal gesagt, es ist im Prinzip ChatGPT nur datenschutzkonform, wenn man das so abkürzen möchte.
Ja.
Beziehungsweise es haben ja ganz viele, auch die berechtigten Einwände vielleicht, dass sie sagen, ey, nee, ChatGPT oder andere Modelle will ich einfach nicht nutzen, weil ich meine vielleicht auch sensiblen Daten nun mal nicht auf den Servern in den USA und so weiter wissen möchte, sondern ich möchte die schon irgendwie eigentlich gern noch weiter gesichert haben. So.
Ja.
Dafür habt ihr jetzt zum Beispiel eine Lösung.
Genau, also wir haben an sich viele Anfragen bekommen, dass die Leute Bock auf KI haben oder auch so ein Krankenversicherer, der hier jetzt regional sitzt, die dürfen ja auf keinen Fall irgendwas nutzen, wo irgendwelche Daten in irgendeiner Form in die USA geschickt werden. Das heißt, für die fliegt schon mal super viel aus dem aktuellen KI-Space raus. Und dann haben wir gedacht, dass wir uns dem Problem annehmen und haben dann ChatGPT nachgebaut sozusagen, aber eben in der EU gehosteten Cloud. Also wir nutzen nicht die OpenAI-Schnittstelle von oder die ChatGPT-Schnittstelle von OpenAI, wenn du so willst, sondern alles in der EU Azure Cloud gehostet und da dann sogar ein eigenes Modell deployed. Also dass wir da gar nicht auf das große OpenAI-Modell zugreifen, sondern auf ein selbst deploytes, wo auch keiner anderer Zugriffe hinschicken kann. Nur unsere Software kann quasi mit diesem Modell reden und die Daten werden auch nicht fürs Training verwendet. Also da ist schon mal so eine Blockade drin, dass das technisch gar nicht zu dem großen Modell gehen kann, damit OpenAI das zum Beispiel für Trainingsdaten oder für Trainingszwecke verwendet, was sie ja mit allen Daten machen, die du in der kostenlosen ChatGPT-Version da hochlädst. Da wird alles gespeichert, alles fürs Training verwendet. Und das haben wir quasi technisch schon blockiert. Die Daten können da gar nicht rüber, weil es gar nicht miteinander verbunden ist. Und eben auch in der EU gehostet, also dass da nichts in die Drittländer geht.
Ja.
Genau, und funktional, also wir wollten es natürlich nicht einfach nur ChatGPT sein und irgendwie datenschutzkonform, sondern auch gucken, wie wir uns weiter unterscheiden können, weil du hast natürlich immer das Problem, dass wahrscheinlich wird ChatGPT irgendwann ein EU-Hosting anbieten in 1-2 Jahren. So, dann werden wir wieder weg. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir ein paar andere USPs mit reinbringen, wie wir uns halt abheben können. Und das ist zum einen, dass wir modelloffen sind. Also wir haben jetzt nicht nur OpenAI, wir haben auch in der AWS-Cloud von Amazon gehostet andere Modelle, zum Beispiel Claude sind wir gerade dran, das reinzubringen, oder ein Llama-Modell, dass wir da einfach an sich offen sind und gucken, für welchen Use Case ist was das Beste. Zum Beispiel für Schreibarbeiten ist Claude meist ein bisschen kreativer und schöner als ChatGPT. Für Coding kannst du eigene Modelle einbinden, die wirklich mit Code trainiert wurden und da deutlich besser sind. Wir haben zum Beispiel auch die DALI-Bilder, finde ich immer Müll. Das wollten wir nicht drin haben. Wir haben quasi als Bildgenerierung Flux reingebaut, dass halt auch vernünftige fotorealistische Bilder rauskommen. Mike, unser Co-Founder/Programmierer, hat schon eine Videogenerierung eingebunden, dass wir auch in OGPT Videos generieren können. Da müssen wir natürlich noch ein schönes Frontend für bauen, dass man das Video auch irgendwie einmal kurz durchspulen kann, bearbeiten kann vielleicht. Da müssen wir nochmal schauen, aber dass wir uns ja wirklich schon mit den Funktionen auch abheben von ChatGPT, dass wir nicht einfach nur der nächste Rapper sind, sondern wirklich gucken, wir sind modelloffen und wollen irgendwie eine Plattform bauen für Unternehmen, damit die halt an sich KI nutzen können.
Sehr interessant. Und es ist dann ja so, dass ich für verschiedene Anwendungsfälle dann einmal nicht nur unterschiedliche Modelle nutzen kann, sondern die dann halt auch wirklich als Assistenzsysteme nutzen kann. Helft ihr da auch bei dem Einbau oder stellt ihr erstmal nur in Anführungsstrichen die Plattform bereit und dann kann der Kunde da auch selber wirksam werden und dann sagen so, ja, nee, okay, so grundsätzlich Verständnis habe ich generell schon und baue mir da jetzt meine Assistenten selber aus. Also Stichwort Custom GPTs wird ja auch möglich sein dann an der Stelle.
Genau, Assistentenfunktionen haben wir auch drin, dass dann bei ChatGPT die GPTs sind, analog.
Ja.
Was wir nicht machen, ist quasi dem Kunden zu sagen, hier ist die Software, mach mal, weil das funktioniert halt nicht. Weil an sich musst du schon sogar einen Schritt vorher anfangen und sagen, okay, was ist KI, was kann das heute schon? Also immer wenn wir die Software ausrollen beim Kunden, dann machen wir das mit einer Schulung, dass wir alle Mitarbeiter in maximal 10er-Gruppen einen halben Tag bis Tag sogar schulen. Erstmal, was ist KI, was kann das, wo kommt's her, wo geht's vielleicht hin? Und dann auch drauf eingehen, warum ist das überhaupt wichtig für mich jetzt, für die tägliche Arbeit? Warum sollen wir uns darauf vorbereiten? Und das Ziel ist halt immer, die Leute zu enablen, dass die KI nutzen können im Alltag. Also, dass sie einfach die Möglichkeit haben, um da eben am Ball zu bleiben. Und was wir dann auch eben machen, ist, zusammen ein paar Assistenten zu erstellen, dass wir wirklich einmal am Flipchart stehen und die ganzen Aufgaben aufnehmen, die jeden Tag wiederholt werden müssen, die vielleicht auch nicht so viel Spaß machen. Dass wir dann zusammen in dem Termin Assistenten bauen, die Leute wissen, wie die selber das bauen können. damit wir die Leute eben auch enablen, dann selber Assistenten zu bauen. Ja, so gehen wir meist dran. Also nicht einfach nur Software ausrollen, sondern wirklich gucken, dass wir alle Leute abholen. Am Anfang ist auch mal wichtig, dass dann die Geschäftsführer mit oder die Geschäftsführung mit im Termin ist, um den Leuten zu sagen, das ist erwünscht, ihr dürft das alles nutzen, ihr dürft alles reinpacken, weil sonst hast du natürlich schon in etablierteren Unternehmen immer die Angst, wo ich das jetzt nutze, dann rationalisiere ich mich selber weg. Das ist ja gar nicht das Ziel, sondern einfach, dass die Leute am Ball bleiben, weil wenn andere das nutzen und du selber nicht, dann wirst du halt irgendwann überholt von denen und das kannst du irgendwann noch nicht mehr aufholen, diesen Vorsprung.
Ja, exakt. Okay, also das heißt, ihr seid da sehr früh dann sozusagen auch in dem Prozess der Implementierung da irgendwie schon drin, sodass ihr da auch mit schult. Was sind da vielleicht so die häufigsten Fragen oder die größten Hemmnisse, die vielleicht auch einige haben? Also ist es das Thema, oh, ich rationalisiere mich weg oder ist es noch was anderes?
Also meistens KI auch sowas Abstraktes im Kopf, dass die Leute das gehört haben und KI ist, vielleicht haben die gehört, KI ist böse, das schafft alle Jobs ab oder so. Dann haben die an sich grundsätzlich Angst vor KI. Sobald die aber selber am Rechner sitzen und was eintippen und da kommt eine Antwort raus, dann fühlt es sich halt an wie Magie. Dann sind die Leute meist so, boah, ist ja doch eigentlich ganz cool hier, wofür kann ich das noch nutzen? Und wenn wir dann zusammen drüber nachdenken, welche Use Cases in deren Unternehmen halt sind, auch Aufgaben, die selber kacke finden, was die halt nicht machen wollen, dann ist meist schon die Begeisterung ein bisschen höher. Immer natürlich noch ein gewisses Maß an Skepsis, was ja auch gut ist. Aber meist, wenn die Leute selber das nutzen, weil das sind meistens die Leute, die die größten Ängste haben, die noch nie damit was eingetippt haben, weil die halt immer denken, das probiere ich nicht aus, das ist gefährlich. Ja. Aber die größte Angst ist, wenn dann schon, okay, dann, wenn ich das jetzt hier den Assistenten baue, dann habe ich ja bald keinen Job mehr. Das ist schon so die größte Angst.
Und für Unternehmen, die es jetzt vielleicht noch nicht nutzen, so, ja, dieses ganze Feld, aber auch sagen, irgendwie denke ich schon, das macht bestimmt Sinn. Was würdest du denen sagen, wie sollen die starten, womit sollen die anfangen, was sind so vielleicht erste Ansätze, wo man über den Einsatz von KI nachdenken kann?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, die Leute abzuholen, dass du die enablest, dass die KI nutzen und das ist das Einfachste, sage ich mal, anders. Das Schwerste ist wirklich direkt in die Produktion zu gehen, ein eigenes Modell aufzubauen, was dann Bestellmengenprognosen macht. Das ist ja der Part analytische KI, der ist halt extrem komplex und super aufwendig und kostet super viel Geld. Was viel einfacher ist, ist quasi generative KI erstmal ins Unternehmen zu bringen, weil das haben die Leute schon mal gehört. Okay, ChatGPT, das habe ich schon mal vielleicht auf dem Handy ausprobiert, ist vielleicht ganz cool. Und dann sozusagen die Leute mit einem KI-Assistenten enablen, wie InnoGPT oder anderen Anbietern. Das, glaube ich, ist an sich der erste Step, dass die Leute erstmal wissen, was das ist und das selber nutzen können. Und dann kannst du halt überlegen, okay, wie kann ich selber in den Alltag integrieren? Welche Use Cases habe ich? Dann kommt man immer mehr rein. Und wenn du weißt und das selber ausprobiert hast, was die KI schon kann, dann hast du auch im Alltag viel mehr Ideen, wo du das einsetzen kannst. Also so unsere Erfahrung, dass die Leute dann wirklich dann sprudeln vor Ideen, wie die das einsetzen können.
Ja. Ja, finde ich spannend. Also es ist ja auch so, ne? Also dass die KI die ungeliebten Aufgaben vielleicht sozusagen wegnimmt und dass dadurch, also so geht es mir, unfassbar viel Kreativität auch wieder freigesetzt wird. Also dadurch, dass ich mich halt weniger auch mit Dingen beschäftigen muss, die dann vielleicht irgendwie eher nervig sind, ist wieder viel mehr Freiraum im Kopf für kreative Prozesse, neue Dinge vielleicht auch irgendwie ins Leben zu rufen.
Ja, ich unterscheide immer so zwischen Abarbeiten oder Vorantreiben. Also du kannst viel vorantreiben, wenn du Zeit hast. Ansonsten geht Abarbeiten erstmal vor. Wenn ein Kundenprojekt auf den Tisch liegt, wird das zuerst bearbeitet, aber nicht irgendwie das Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss, um mal wieder was Neues hier reinzubringen. Und ich finde, die KI kann beim Abarbeiten ganz gut helfen. Also die wird nicht selber irgendwas vorantreiben, weil an sich musst du ihr schon sagen, okay, mach das jetzt so und so und dann macht ihr das. Aber dieses Abarbeiten kriegt die schon ganz gut hin und wird die auch immer besser hinkriegen und auch eigenständig. Also auf diese Assistenten folgen ja irgendwann Agenten, dass die nicht nur, ich stelle eine Frage und die sind trainiert auf dem Bereich und können dann antworten, sondern können auch mein ERP-System bedienen oder mein SAP und da wirklich Sachen reinfügen. Und dann macht es irgendwann auch Spaß, diese Aufgaben abzugeben. Aber das halt abarbeiten und nicht vorantreiben.
Ja, aber also du sprichst dann jetzt dann im nächsten Schritt auch schon von dem Thema Automatisierung, habe ich das richtig verstanden? Also genau. Wenn du von Agenten sprichst, ja.
Genau, okay. Das ist so wie wenn InnoChat quasi Zugriff auf Shopify hat, dann hat er sozusagen eine Anbindung an ein System und kann selbstständig was ausführen. Also eigentlich ist InnoChat in dem Fall schon ein kleiner Agent, der selber was, ja, wobei der kann nichts anpassen, der kann was rausholen aus dem System. Du könntest ihm aber auch sagen, er soll irgendwas reinschreiben, also das geht an sich auch. Aber diese Funktion, dass du den Assistenten nicht in so einem Safe Space drin hast, sondern dass der auch eine kleine Schnittstelle hat, eine begrenzte Schnittstelle zu einem System, dass er da was ausführen kann, beispielsweise ein Abo ändern oder beim Energieversorger einen Wechselantrag einreichen oder einen Abschlag ändern, dass er wirklich selber im Self-Service Sachen ändern kann über den Bot.
Ja. Ein Bekannter, der auch hier schon im Podcast war, Tobias Schnitzler, macht auch ganz viel mit KI und er hat das mal so aufgezeigt, das fand ich ein ganz schönes Modell, das ist so ein Stufenmodell, wie man KI auch sehen kann. So, also die erste Stufe ist, ich arbeite einfach mal mit in so einem Chat etwas aus, so, und die nächste Stufe wäre, ich baue mir halt einen Assistenten in Form eines Custom GPTs zum Beispiel, und dann so die dritte Stufe wäre dann halt das, was du gerade gesagt hast. Und dann habe ich vielleicht einen Agenten, der im Zusammenhang mit Automatisierung echte Aufgaben übernimmt, so, und dadurch halt für Entlastung sorgt. Und das ist halt so ein Treppenstufes Modell, das fand ich ganz gut. Das quasi auch nochmal so veranschaulicht, so was möglich ist und dass es halt verschiedene Schritte sind, ne? Also man fängt vielleicht echt erstmal sozusagen klein an, dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und am Ende ist es dann halt immer mehr auch an Zeitersparnis oder Effizienzsteigerung, wenn man so will, was dabei herauskommt. Ja.
Ja, das sind auch, wie gesagt, wie so kleine Coworker, die eine Sache richtig gut können, diese Agenten. Ein Kollege hat es mal ganz cool formuliert, das ist eigentlich wie ein Kleinkind mit Superkräften. Also du musst ihm exakt sagen, was er machen soll, in der gleichen Reihenfolge oder in den Schritten, und dann macht er das richtig gut.
Ja, schönes Bild, das stimmt, absolut, das ist so. Also, das sind Superkräften, das ist ein richtig gutes Bild, ja, absolut. Genau. Wenn jetzt so jemand hier zugehört hat und gesagt hat, so okay, klingt interessant, wie einfach ist denn das oder wie schwer ist das, zum Beispiel InnoChat zu nutzen für meine Webseite? Gib doch mal einen Einblick.
Ja, also mich hat tatsächlich letzte Woche eine Kundin angerufen, die hat sich einfach InnoChat gebucht und meinte, ja, ich habe jetzt hier 20 Minuten gesessen und das war super easy, alles einzurichten. Also am Ende ist es wirklich nur, ich gebe meine URL rein, der scannt sich meine Website-Inhalte einmal, dann trainiert er quasi im Hintergrund einmal das Modell, dass die KI sozusagen die ganzen Daten versteht, und dann kann ich den auf die Seite setzen und vielleicht noch einmal Farben und sowas anpassen, aber an sich ist er ready to go in 20, 30 Minuten. Also wenn du schnell bist, dauert es auch nur 5. Aber ja, ich würd von 20 Minuten ausgehen, um InnoChat reinzukriegen. Ja, und dann halt erstmal testen, ne? Du brauchst, also, genau, was wir viel haben, dass die Leute halt im Backend unendlich testen und jeden Edge Case abquissen wollen. Davon würde ich halt abraten, weil du kannst besser testen und dann gibt der Bot mal eine Antwort, die nicht ganz so passt, und dann änderst du das wieder. Also da würde ich keine Angst haben, den einfach raufzupacken.
Ja. Also ich hätte es jetzt auch vermutet, ne? Also dass auch das die eigentliche Arbeit nachher dahinter ist, ne? Also es, die Implementierung ist jetzt nicht so das Hexenwerk, sondern eher echt dann nachher die Analyse, das Monitoring und dann zu gucken, okay, wie funktioniert das Ganze? Muss ich da nochmal nachschärfen? Denn wie du schon sagst, wenn er sich einfach in Anführungsstrichen nur die Inhalte der Webseite gezogen hat, vielleicht sind die auch irgendwo veraltete Inhalte. Das kann ja auch tatsächlich sein. Gerade bei einer größeren Webseite oder die über die Jahre gewachsen ist, dann habe ich da vielleicht einige Inhalte, die eigentlich nicht mehr so ganz so aktuell sind.
Ja.
Was natürlich dann auch auf der anderen Seite ganz gut ist, wenn ich das mal sehe und darauf sozusagen dann darüber hingewiesen werde. So, ja. Oh, dann müsste ich vielleicht auch mal nachschärfen und das Ganze anpassen.
Ja, ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung zu sagen, ich mache mir jetzt mal einmal eine Stunde Arbeit und dann läuft das von alleine. So läuft es leider nicht, sondern man muss schon in die ersten paar Wochen immer reingucken, bis der irgendwann dann so gut ist, dass er dann wirklich selbstständig ziemlich gut antwortet.
Ja, absolut. Was denkst du, also wenn wir jetzt mal so in die Zukunft gucken, was erwartest du so, sagen wir mal vielleicht jetzt so für 2025, was wird da so noch so alles Neues kommen, Neues entstehen und vielleicht sogar noch darüber hinaus, so wie sehen die nächsten Jahre aus? Also was ist da so deine Prognose?
Also dieses Jahr, was bei X sozusagen letztes Jahr schon welche Sau durchs Dorf getrieben wurde, waren Agenten. Das wird dieses Jahr, glaube ich, ziemlich cool, dass ziemlich viele Agenten einfach auf den Markt schwemmen werden, die eine Sache richtig gut können und selber auch was ausführen können. Also dieses Agententhema, diese dritte Stufe von Tobias, das wird auf jeden Fall kommen dieses Jahr in vielen Bereichen. In vielen wahrscheinlich noch nicht. Ich schätze, was die Telekom, die brauchen da ein bisschen länger bei ihrem Phonebot. Voice gibt's jetzt auch. Ich habe gestern Abend nochmal eine Viertelstunde durchgescrollt, wieder irgendwie ein neues Modell. Das war dreimal im Feed drin. Sapphire ist irgendwie so ein neues Voice-Modell, wo ich 30 Sekunden reinspreche und der kann meine Stimme in exakt klonen, ohne dass du es erkennst. Also innerhalb von 30 Sekunden reinsprechen. Voice freue ich mich drauf, wenn es vernünftig funktioniert, dass mal Alexa und Siri vernünftig antworten können, weil die sind ja irgendwie auch noch ein bisschen dämlich. Ja, Agenten, Voice. Ich glaube, die Kontextfenster werden immer größer, weil das aktuell noch eine große Limitierung, dass du quasi nicht so viel Inhalt in eine Anfrage packen kannst, was das Modell auf einmal verarbeiten kann. Weshalb es im Coden auch, du kannst nicht den ganzen Code von der gesamten Software da hochladen, das wäre viel zu viel. Du musst immer kleine Häppchen hochladen. Und ich glaube, da werden wir auch große Fortschritte machen dieses Jahr. Da gibt es jetzt auch schon die ersten, die irgendwie also ich glaube, ChatGPT hat ein 128.000 Token-Fenster dieses Jahr. Jetzt vor ein, zwei Wochen ist das erste Modell aus China, Kimi, rausgekommen. Das kann 2 Millionen Token. Das heißt, da werden wir, glaube ich, auch viel sehen. Was OpenAI ja sagt oder Sam Altman sagt, dass wir Ende des Jahres AGI erreichen werden. Also, dass die allgemeine künstliche Intelligenz da ist. Also, dass die KI in ausnahmslos allen Bereichen schlauer ist als der Mensch. Das sagt die zumindest. Ja. Da habe ich das. Kann sein, kann nicht sein, aber ich weiß nicht. Das ist nur das, was die quasi sagen, die da wirklich drin sind in der Materie. Video freue ich mich drauf, wenn das auch, da wird auch dieses Jahr, glaube ich, viel passieren, weil da sind jetzt so viele Modelle auf den Markt gekommen und jetzt geht es halt darum, wie man das irgendwie vernünftig anwenden kann. Also schon in vielen Bereichen. Ja, und was vielleicht auch ganz cool ist, ich drehe ja jede Woche die KI-News Top 3 und das haben wir heute auch gedreht. Und Apple hat was Neues vorgestellt, und zwar, dass die haben rausgefunden, dass die Leute viel lieber mit Heimrobotern, Staubsaugern oder was weiß ich, was man noch so zu Hause rumstehen hat, interagieren, wenn die sich bewegen oder wenn die irgendwie nicht nur per Sprache antworten, sondern auch Bewegung machen. Und die haben als Prototyp so eine Lampe, so eine, wie die Pixar-Lampe. Und das ist ziemlich funny zu sehen, weil dann steht die Lampe auf einem Tisch, hier steht ein Wasserglas. Und die Lampe hat den Auftrag, mich dazu zu bringen, das Wasser zu trinken. Und dann guckt ihr so runter aus dem Wasserglas, macht Licht an, mich an, merkt, dass ich nicht reagiere und dann schiebt die mit dem Lampenschirm das Glas Wasser so zu der Person rüber. Also das ist ziemlich witzig. Ja, vielleicht haben wir in den nächsten Jahren dann in allen, also ich schätze, KI wird in alles einfach integriert werden, ausnahmslos in alles, wo es irgendwie geht. Viel geht's wahrscheinlich in Voice rein, dass ich irgendwann einfach in natürlicher Sprache sagen kann, was ich will, mit allen elektronischen Geräten, und die machen es dann einfach. Aber das entwickelt sich so schnell, dass wir alles irgendwie in die Glaskugel schauen. Aber ich glaube, was sicher ist, wird in viele Bereiche einfach Einzug halten.
Ja, bin ich auch fest von überzeugt. Und ich glaube, gerade auch, weil der Mensch so ein Bequemlichkeitstier sozusagen ist, und wenn es Dinge einfach dadurch erleichtert, dann werden es die Menschen auch immer mehr annehmen, und ich glaube auch, dass noch ein Riesengeschäftsfeld, noch ein Riesenmarkt, was noch gerade erst am Anfang steht. Also da werden bestimmt noch spannende Sachen auf uns zukommen da in den nächsten Wochen, Monaten, aber auch Jahren noch. Also wir stehen ja echt gerade erst am Anfang, wäre mal so meine Prognose.
Ja, das denke ich auch. Da wird noch viel kommen.
Ja, Maurice, danke, dass du hier deine Insights mal geteilt hast. Sehr, sehr geil.
Danke dir, dass ich dabei sein durfte.
Ja, war dein erster Podcast, ne? Ist richtig.
Ja, der allererste. Ich hoffe, man kann alles verstehen.
Cool. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das war interessant, ich will irgendwie doch noch mehr mal auch über InnoChat vielleicht wissen oder InnoGPT oder so, wie kann er oder sie dich am besten erreichen, kontaktieren? Wir packen das natürlich auch alles in die Shownotes, aber sag doch nochmal gerne, wie erreicht man dich am besten?
Ach, am besten einfach LinkedIn, den kannst du einfach in die Shownotes packen oder auf inno-ki.de gehen, das sind auch die Kontaktdaten, dann einfach eine Mail schreiben oder über das Kontaktformular. Da kriegt ihr mich auf jeden Fall zu packen.
Sehr gut, so machen wir das. Genau, wie gesagt, auch wir bieten das unseren Kunden da jetzt schon an. Wenn ihr also da auch nochmal konkretere Fragen habt, wir vernetzen auch gerne, alles gut. Kommt auf uns zu, schreibt auch mir gerne eine Nachricht und schauen wir uns das mal genauer an. Maurice, nochmal, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch eine gute Woche. Und
vielen Dank dir auch.
Ja, dankeschön und allen anderen da draußen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.